Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Sonntagmorgen miteinander. Das ist persönlich aus dem Freilichtmuseum Ballenberg, genau zu Hofstetten zwischen Brienz und Meiringen. Wir haben nicht 31 Grad, uns weht ein laues Lüftchen um die Ohren. Wir sitzen draussen vor wunderschönen alten Bauernhäusern. Meine Gäste sind die Meiringer Gemeindepräsidentin Susanne Huber, eine Macherin. Schon mit jungen 30 war sie Bankdirektorin und Gemeinderätin, die erste Frau dortmals zu Meiringen. Heute ist sie 42 und wäre ein ganz gewöhnlicher Sonntag, wäre die SVP-Politikerin möglicherweise gerade am Schöppeln. Sie ist nämlich vor ein paar Wochen auch noch Mutter geworden. Edwin Huwiler ist der Macher im Freilichtmuseum Ballenberg. Nicht der einzige Macher, aber sicher einer der grossen Macher. Als wissenschaftlicher Leiter nämlich vom Museum kennt er sich in der Bauernhausforschung aus und weiss natürlich auch, wie die Leute in diesen Häusern früher gelebt haben. Als studierter Ethnologe hat er sich seinerzeit aber auch stark mit Afghanistan beschäftigt. Edwin Huwiler ist 58 und lebt in Zarnen. Herzlich willkommen. Als ich heute Morgen verwacht bin, hier in Hofstetten, habe ich nicht etwa ein Auto gehört oder einen Flüger, wie es zu Meiringen ab und zu auch der Fall ist, sondern Hufgetrappel und ein Bläs hat irgendwie gebellt. Wir sind in dem Freilichtmuseum Susanne Huber. Wenn ihr einem Auswärtigen erklären müsst, der noch nie da war, was würdet ihr sagen, wie würdet ihr Ballenberg anpreisen? Was für ein Ort sind wir hier?
Der Ballenberg ist ein Museum, das in einer wunderschönen Bergwelt angesiedelt ist, hier zwischen Brienz und Meiringen, in einer hügeligen Landschaft, so ein bisschen an Hang bauen. Es hat verschiedene Häuser aus alten Zeiten, und zwar verschiedene Häuser. Man kann fast sagen, man kann hier eine Schweiz auf kleinem Raum anschauen, wie sie früher war. Und wenn man das Gefühl hat, wir haben den Ballenberg in 2 Stunden gesehen, dann ist man, glaube ich, völlig letzt. Ich glaube, wir können wirklich tagelang hier Ferien machen und verweilen, die einzelnen Häuser anschauen, die verschiedenen Aktivitäten anschauen, die passieren. Also es lohnt sich wirklich, sich Zeit zu nehmen, hier an diesem wunderschönen Ort.
Edwin Huwiler, Susanne Huber hat es angetönt, da kommt man nicht nur leerstehende, in Anführungszeichen, alte Häuser anschauen, da kann man auch etwas machen. Was macht ihr denn alles auf dem Ballenberg?
Ja, wir geben sehr grossen Wert darauf, ein lebendiges Museum zu sein. Und wir haben neben den Häusern, die eingerichtet sind, natürlich, haben wir Aktivitäten, hat Frau Huber angetönt, das wäre Handwerk. Wir haben 30 traditionelle Handwerke, die hier angeboten werden, mindestens 8 täglich.
Also Schnitzen oder
ja, Textilhandwerk wie Webespinnen, Filuschieren und so weiter. Und dann auf der anderen Seite Schindel machen, Kalk brennen. Jetzt gerade haben wir einen Köhlerhaufen am Motten für Kohle zu machen. Wir züchten Siederraupen den ganzen Juli jetzt und machen die ganze Verarbeitung bis zu den Seiden. Also es ist sehr, sehr viel los. Und nebenan haben wir noch 250 Bauernhoftiere. Auch nach einem wissenschaftlichen Konzept von der Rassen, die in der Schweiz vorhanden sind. Und nachher noch Gärten, Wiesen, Felder und auch dort mit seltenen Pflanzensorten und verschiedene Färbergärten, Duftgärten, Kräutergärten und so weiter.
Und die Häuser, die man sieht, also wenn ich jetzt hier so ein bisschen umschaue, eben das stattliche Bauernhaus, Chaletartig, Stöckli, hinten noch hat es Häuser mit Strohdächern. Da ist wirklich alles aus der ganzen Schweiz da.
Ja, das ist eigentlich das Konzept vom Freilichtmuseum Ballenberg, dass wir die Hauslandschaften von der ganzen Schweiz zeigen. Und die Schweiz ist in der privilegierten Lage, dass wir im Zentrum von Europa sind. Ihr wisst das alle mit der Sprache, aber das Gleiche ist eben auch mit den Hauslandschaften. Und so sind wir eigentlich fast ein europäisches Museum, weil viele Hausformen, die wir in der Schweiz haben, sind vom Ausland beeinflusst worden. Das berühmteste, also Fachwerk, ist eigentlich von seit Deutschland in die Schweiz gekommen. Man hat das vorher in der Schweiz nicht gekannt. Oder der Steinbau im Tessin ist von Italien her in die Schweiz gekommen. Und so können wir eine riesige Palette zeigen.
Sie sind ab und zu hier auf dem Ballenberg, Susanne Huber, gehen spazieren, schon ein bisschen schauen. Welches ist denn Ihr Lieblingshaus?
Also am liebsten bin ich wirklich im Tessiner Haus, weil ich finde, es ist so schön am Hang.
Da gibt es gute Bocaline.
Genau, das kommt noch dazu. Und es gibt wirklich Tessiner Atmosphäre wieder. Und meine Mutter lebt im Tessin mittlerweile. Also es gibt irgendwo so eine schöne Verbindung.
Wo würden Sie da wohnen, wenn Sie könnten, Edwin Huwiler?
Ja, mit dem Alter wird man bequem. Ich würde ins Haus von Mathe gehen. Das haben wir ja so eingerichtet, dass man heute drinnen leben könnte. Aber so von...
Wie sieht das aus?
Also wir haben vor ein paar Jahren ein Haus von 1570 nach modernsten Kriterien eingerichtet. Also auch vom ökologischen her und vom technologischen her. Um ein Beispiel zu zeigen, wie man alte Häuser wunderbar bewohnbar machen, in einer Wohnqualität, die heute sich niemand mehr leisten könnte, sicher nicht der Bauer.
Und das bewohnbar machen könnte man sich leisten? Das muss also auch Geld kosten.
Das war ein Kriterium, das wir einem Architekt gegeben haben, dass uns niemand nachher sagen kann, ja, das ist schon schön, aber das kostet ja viel zu viel, das kann man sich nicht leisten. Es ist im gleichen Rahmen, wie wenn man ein neues Haus bauen und die Wohnqualität, wie gesagt, einfach um ein Vielfaches besser.
Also das Schminet, Lounge,
Ja, Schmine braucht der Bauer nicht unbedingt, er hat sonst noch genug Feuerstellen zum Feuern. Und wir haben auch gesagt, das muss ein Haus sein für jemanden, der es geerbt hat, nicht irgendein reicher, ich sage jetzt gleich Zürcher, der eine Menge Dines Haus kauft und ein paar Millionen kann investieren, um das bewohnbar zu machen, sondern es ist jemand, der es geerbt hat, der nicht unbedingt Freude hat, dass er ein altes Haus erbt. Und es ist ein Handwerker, entweder ein Förster oder ein Bauer. Und hat eine Lehrerin als Frau, weil wir noch ein städtisches Element reinnehmen und zwei Kinder.
Also da ist der volldrückte Volkskundler durch, oder? Der, der auch schaut, wer hat überhaupt in diesen Häusern gewohnt. Susanne Huber, wenn Sie sich vorstellen müssten, wie die Leute gewohnt haben in diesen Häusern, so sagen wir vor 200 Jahren, was haben Sie das Gefühl? Wie ist das dazu und her gegangen?
Ich denke, es ist einfach mit fehlenden Hilfsmitteln, wie wir sie heute haben, einfach ungleich härter gewesen, als wir heute kennenleben. Also ich denke jetzt gerade mit meiner kleinen Tochter, das ist ja wahnsinnig gäbig mit den Windeln, mit dem Fertigshoppen und so weiter. Und früher hat man einfach viel einen anderen Aufwand gehabt mit Windeln waschen und so weiter. Also, und natürlich dann sowieso viel mehr Kinder, als wir heute haben. Also stellen wir das gerade für die Frauen, die den ganzen Haushalt haben gemacht, aber dann sicher auf dem Feld sein helfen. Das ist eine wahnsinnige Belastung und eine Herausforderung, das wirklich zu bewältigen.
Ja, ich habe das eigentlich noch erlebt. Ich bin in Melchtl aufgewachsen, ein Dorf mit 200 Leuten und 50 Klosterfrauen. Es hatte ein Kloster. Und wenn ich jetzt so meine Jugend erzähle an Leute, die in der heutigen Zeit aufgewachsen sind, dann ist das so, wirklich so exotisch wie die Häuser, die da stehen. Also wir haben noch kein WC gehabt, wir haben ein Blumsklo gehabt, wir haben im Jahr zweimal grosse Wäsche gehabt und da hatte es so ein Wäschkämmerli gehabt, wo furchtbar gestunken hat, aber das ist so ein Mästerich in einer Ecke gewesen.
Also ich höre das richtig, zweimal im Jahr hat man gewaschen?
Ja, der riese Wäsche und da hat man schön Wetter abgewartet und hat es riese Wäschhänken gehabt durchs Land durch. Und Badwanne haben wir keine gehabt. Das ist einfach, da hat man sich normal so ein bisschen gewaschen, manchmal ein bisschen warm Wasser gemacht.
Katzenwäsche?
Ja, und wir hatten schon das Privileg gehabt, ein Nachbauer hatte eine Badwanne gehabt. Die war aber nur eine Badwanne, kein Boiler nicht. Man musste das Wasser gleich heiß machen. Und da hat man so zwei, dreimal im Jahr können baden, aber das sind zwei, drei Liter. Also, zwei, drei Leute hintereinander im gleichen Badwasser drin gewesen, weil man das sich nicht leisten konnte, wieder Frisches zu machen. Und auch, also das Melchtl war 8 Kilometer vom nächsten Ort weg, war noch alles Schotterstrasse gewesen. Wir sind mit Ross und Wagen einkaufen ins nächste Dorf.
Und das war nur noch schnell 19, wie viel?
In den 50er Jahren. Und auf der einen Seite natürlich sehr schön in so einer Grossfamilie und in diesem ganzen sozialen Kontext. Und auf der anderen Seite natürlich auch sehr eng. Und also die Häuser sind ja wahnsinnig ringhörig. Privatleben hat es nicht sehr viel gegeben, bis Käs. Und da sind noch die ganzen Onkel und Tanten und alles im Haus gsi. Und nicht ein einfaches Leben immer.
Wir reden vor allem vom Wagen.
Also das haben wir nicht getimt.
Jetzt kommt da gerade eine wunderschöne Kutsche mit Rösser vorbei, die glöckelt. Ist das noch nicht abgemacht gewesen?
Nein.
Susanne Huber, Sie sind zu Guttannen am Fuß vom Grimsel aufgewachsen. Das war wahrscheinlich etwa ähnlich gewesen wie im Melchtel.
Ja, es ist ein Bergdorf, es hat 400 Einwohner dazumal gehabt, heute hat es ein paar weniger. Auch dort ist die Abwanderung. Aber ich denke, es war ein paar Jahre später, als ich in Guttannen aufgewachsen bin. Wahrscheinlich wäre es in den 50er Jahren teilweise auch noch sehr ähnlich gewesen wie im Melchtal. Aber bei uns ist wirklich, wir haben das Badzimmer gehabt, fließend Wasser, Waschmaschinen und so weiter. Also ich bin mit all diesen Annehmlichkeiten aufgewachsen. Aber gerade die älteren Leute haben es natürlich schon ganz anders noch gekannt. Und es war sehr ähnlich gewesen wie im Melchtal. Und ich habe es auch sehr schön gefunden, so in einem kleinen Dorf aufzuwachsen, mit allen Kindern kennen. Es ist wunderschön gewesen. Man hat sich getroffen für die Spiele draussen, hat fast so ein bisschen Freiheit gegeben, alles zu machen, was man gerne will machen. Aber es war dann gleich so in einem Dorfleben kontrolliert gewesen, dass man sich dann auch nicht unbedingt dafür hat gegeben, völlig nebenaus zu scheren. Also für mich gibt es fast keinen schöneren Ort für Kinder aufzuwachsen als Guttannen.
Also die Leute haben einem schon ab und zu in Suppenteller geschaut?
Auf alle Fälle. Also das Vorhängli hat sich dann eben bewegt, wenn man im Dorf unterwegs war.
Und was haben Sie denn gemacht, wenn Sie nicht wollten, dass die Leute Sie sehen? So als Kind, da hat man doch sicher so ein paar Tricks und Auswege gehabt. Ein Schopf oder so.
Ja, hat es auf alle Fälle gegeben. Also, geht sofort zum Dorf aus. Guttannen ist extrem verschachtelt gebaut, sehr ineinander in die ganzen Häuser. Und dann, gerade im Sommer, hat man dort zum Dorf aus können. Und dann hat man dann schon gewisse Freiheiten gehabt. Im Winter ist es nachher nicht möglich. Also, Guttannen ist so verschachtelt gebaut wegen der Lowy-Gefahr, also übersetzt Lawinengefahr, wo halt wirklich zu ringsherum nachher im Winter abgekommen sind. Das hat auch zur Folge gehabt, ich bin ab der 5. Klasse auf Meiringen in die Zeck. Und dort haben wir effektiv müssen organisieren und schauen, dass wenn eine lowe Gefahr war, dass man nicht irgendwo geklemmt ist. Wir haben mit den Eltern war es organisiert, dass wenn die lowe Gefahr war, dass wir draussen zu Meiringen können übernachten können, dass wir nicht viel Schule fehlen. Andere haben eine andere Philosophie gehabt. Die haben geschaut, wenn die lowe Gefahr war, dass sie daheim können und nicht zu lange von den Eltern fort. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass meine Mutter Lehrerin war und hat gefunden, unsere Kinder kehren einfach in die Schule.
Wie war das? Sind da also Lawinen, die runterkommen, die Gefahr, die da oben ist, ist da jemals brenzlig geworden? Sind da mal eingeschüttet worden oder zugeschneit?
Also zugeschneit ist das Dorf relativ häufig, in verschiedenen Wintern immer wieder. Da hat man sich daran gewarnt, das war so. Und ich denke, das Einschneidende ist wirklich nachher, dort habe ich aber schon immer zu Guttannen gewohnt, das Einschneidende war der laue Winter 1999, wo wirklich nachher ein Schier ist begraben wurde, wo ein ganzer Dorfteil musste evakuiert werden, wo wirklich ganz eine gefährliche Situation war und wo wir natürlich schon mitgelitten haben mit den Bewohnern dort.
Aber selber haben Sie das doch schon aus der Distanz gesehen. Also es war nicht so, dass die Eltern weg waren oder die ganze Verwandtschaft.
Sie sind dann in den Wochen, wo das passiert ist, sie gerade nicht daheim gewesen, aber das Elternhaus war natürlich der und auch im gefährdeten Dorfteil. Also von dem her haben wir schon ganz intensiv mitverfolgt, wie es aussieht.
Ich frage Sie jetzt gleich noch, wollte noch zurück zu dem Schöpfli und zum Dorfhaus, wo man sich dann etwas verstecken. Was sind Sie denn machen? Gehen Nielen rauchen oder den ersten Kuss oder so?
Also Nielen gerückt haben wir auch, aber das hat uns sogar der Retti begleitet dabei, gefunden, das darf er, das ist gut. Und der erste Kuss, der hat nicht so gut an der Stadt gefunden, da bin ich ein bisschen weiter weg.
Wohlweislich. Wegen dem Vorhängli.
Genau.
Edwin Huwiler, in dem Melchtal, es war nicht nur ein grosser Familienclan und quasi ein Trauzaufwachsen. Sie haben mir gesagt, sie seien auch sehr fromm gewesen.
Ja, das war hier nicht anders möglich gewesen, aber ich war, glaube ich, speziell fromm gewesen und auch speziell brav. Ich war so das erste Grosskind gewesen in dieser grossen Familie. Meine Mutter war die älteste gewesen und ich rede jetzt von der Mutter, weil wir sind mehr oder weniger im Haushalt von der Mutter aufgewachsen, weil der Vater war Bäcker gewesen. Und damals hat der Bäcker noch vor allem in der Nacht gearbeitet. Also ist am Morgen um 2 Uhr angefangen und durch den Tag geschlafen. Und nachher bin ich eigentlich auf dem Bauernhof von der Mutter aufgewachsen. Das sind 3 Häuser gewesen, die so nebeneinander waren. Und ich habe mich extrem wohl gefühlt in dieser Gesellschaft drinnen. Und ich hatte den Pfarrer sehr verehrt, der in Möchtl war. Das war ein ganz gescheiter Mensch. Das war ein Benediktiner-Mönch vom Kloster Engelberg, aber das Leben lang Professor in Rom. Und ist in der ganzen Kurie aus und eingegangen. Und die Bischöfe und Kardinäle waren im Möchtal in der Ferien, in der Sommerferien. Ich konnte dann ministrieren. Und das war auch mein Stolz. Und so. Und dann hat der Pfarrer gefunden, ja, wenn ich schon so eine Fromme sei, dann schicke er mich doch gerade auch noch auf Engelberg in die Klosterschule. Das gäbe sicher einen Theologen aus mir. Nachher bin ich in das Kloster auf Engelberg gekommen. Das war auch wieder wie ein mittelalterlicher Zustand. Also wir sind dort in 70er Schlafzellen untergebracht. Wir mussten Kutten tragen, die schwarzen Kutten. Wir sind in dieser Mauer eingeschlossen gewesen, also die ersten paar Jahre. Wir sind im September reingekommen, zu Weihnachten raus und nachher von Weihnachten bis Ostern nie können heim. Und immer einfach nur in Zweierkolonnen in der Kutte mit Patres außerhalb vom Kloster spazieren, ausser Skifahren, das haben wir dürfen im Winter. Das ist auch noch
also das, wie ein kleiner Mönch? Hat.
Ja, ja, wirklich so ein Mini-Mönch. Und was mich dort, ich bin wirklich als ganz frommer und gutgläubiger Mensch dort hineingegangen. Und was mich dann völlig zur Bahn ausgerührt hat, ist, dass die Patres gar nicht so waren wie der, den ich kennt habe. Sie haben Intrigen untereinander, sie haben die Leute ungerecht, also die Schüler ungerecht behandelt. Und mir ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gefunden, eine Religion, die solche Vertreter auf der Welt hat, das stimmt für mich einfach nicht. Und dann habe ich mich dann sukzessiv auflehnen und bin vom bröfsten Kind zu einem Rebell geworden. Das ist ja im Melchtl natürlich ein Problem geworden. Ich hatte die Intrigen von zwei Pater, die einander nicht mögen schmecken, nämlich der Rektor und der, der Theater gemacht hat, habe ich ausgenutzt und habe dem vom Theater gesagt, ich möchte gerne die Harle wachsen und der Bart, ich sei doch ein Deserteur in diesem Theaterstück. Und ob er nicht dem Rektor sagen kann, ich müsse fürs Theater die Haare und die Bart wachsen, weil das ist absolut natürlich verboten gewesen. Der Bart durfte man wachsen von der Ostern bis zur Matura, also einfach im letzten Trimester vom Studium. Und nachher hat er das gemacht und ich habe den Bart und die Haare wachsen. Und nachher ist das Theater vorbei gewesen. Ich musste übrigens nur einen Satz sagen. Ich musste über die Grenzen springen und sagen, ich habe es geschafft. Und nachher habe ich ja dort die Grenzen überschritten und habe es ja geschafft, die Haare nachher zu behalten. Riesige Diskussionen gegeben natürlich und Melchtl... ist das auch nicht einfach gewesen. Ich war der Erste mit langen Haaren und Bart. Das ist in den 60er Jahren ja Mode geworden, aber nicht so in einem Bergdorf. Und da sind recht Aggressionen auch rum gewesen. Also einer hat einer auf mich mit dem Flowerplayer geschossen, als ich heimgelaufen bin. So gerade war so eine Lattenhack und so auf Hüfthöhe hat er gerade die Latte gebracht, Gott sei Dank, und nicht mehr auf die Seite.
Also rein. Nicht der Pater hat mit dem Flowerplayer
geschossen? Nein, das war der Heimöde gewesen, im Mörtl. Und meine Mutter ist natürlich auch recht dran gekommen. Die ist aber immer zu mir gestanden, hat immer gefunden, mein Vater ist früh krank geworden und ich bin daheim schon praktisch Familienoberhauptersatz gsi und die ist immer hinter mir sehr gestanden. Und im Kloster habe ich dann wirklich die 8 Jahre durchgelitten, weil ich habe gefunden, ich wollte eine Matura machen und hatte in dieser Zeit so einen grenzenlosen Unabhängigkeitsdrang mir aufbauen und gefunden, ich wollte eine Matura haben und nachher machen, was ich wollte. Und das hat sich eigentlich wirklich noch bewährt, dass ich das durchgestanden habe, weil die Zeit vorher und die Zeit nachher sind für mich sehr glücklich gewesen und ich habe immer grosses Glück gehabt im Leben.
Also die Zeit vorher glücklich, das muss ich jetzt gleich noch schnell sagen. Ich weiss, dass sie im Papst Pius am 6. haben dürfen Mess dienen, oder?
Und Paul am 6.
Und Paul, oh Jesus Gott.
Der ist eben als Kardinal auch immer im Melchtl in der Ferien gewesen. Und das war noch lustig, was der geheissen hat, das ist ein heisser Kandidat für die nächsten Papstwahlen, sind die Engelberger Mönche gekommen, Altar dienen und mich haben sie auf die Seite gestellt. Also gefunden haben, so einer bedeutenden Persönlichkeit müssen sie jetzt auch ministrieren.
Sie haben ja auch ab und zu mit Persönlichkeiten zu tun, die man könnte in der Welt draussen. Sie diskutieren mit dem Uli Maurer am Stammtisch über den Fluglärm zu Meiringen.
Ja, es hat sich so ergeben, dass ich, also zuerst mit dem Sammy Schmid noch und jetzt ist der Uli Maurer. Und ich denke, das ist spannend, mit ihnen das Gespräch zu suchen. Und es war für mich auch spannend, zu erleben, wie der Uli Maurer ja schon kennt von der Partie her, als Parteipräsident. Es war für mich sehr spannend, den Wandel zu erleben. Also, ich habe wirklich den Eindruck gehabt, er ist in die Bundesratsrolle gewachsen und kann das ausfüllen. Vorher als Parteipräsident hat er poltert und hier haben wirklich als sehr guten Zuhörer, als ja, verständnisvollen Bundesrat erlebt, wo halt zwar die Anliegen aufnehmen, Verständnis hat, aber letztendlich hat er in seinem Departement so eingebunden ist, dass er halt auch nicht alles kann umkehren und ist wirklich Versprechungen machen. Aber das habe ich auch sehr toll gefunden. Er hat aus meiner Sicht nie etwas versprochen, sondern hat zugelassen und hat gesagt, ich sage nur, was ich wirklich halten kann und verspreche nicht irgendetwas, das nachher in einem halben Jahr heisst, aber der Mutter hat gesagt und jetzt diese nicht.
Gut, jetzt muss man vielleicht für die Leute, die zuhören, daheim noch schnell erklären, um was es überhaupt geht. Meiring und Umgebung hat einen Militärflugplatz. Das sind 4.000-5.000 Flugbewegungen pro Jahr.
Ist das richtig? Rund 4.5 pro Jahr in Regel mit ein Mix, Flottenmix F-18 und Tiger. Wir sind seit 2006 Staffelstandort für den F-18 in Meiringen. Und seit 2006 mit den F-18 ist der Lärm einfach viel, viel intensiver geworden.
Wie tönt das so?
Also es ist wahnsinnig intensiv, wenn man es gehört, gerade vor allem die Bevölkerung Unterbach oder jetzt auch hier im Ballenberg im Start, wo in der Regel Nachbrenner unterstützt erfolgt. Es ist ein gewaltiger Lärm und was mich, wenn ich es das erste Mal habe gehört, wirklich erschüttert hat, es ist nicht nur der Lärm, es ist wirklich die Vibration, die nachher kommt. Also es schüttelt einem wirklich innerlich, wenn man am Pistenrand steht. Und dort muss man sehen, es ist jetzt... Das VBS hat Schallschutzmassnahmen gemacht für das Dorf Unterbach, für einen gewissen Perimeter. Aber gerade im Sommer, so an einem Tag wie heute, lebt man ja einfach nicht nur in den Häusern. Also da nützt der Schallschutz überhaupt nicht. Und darum ist es mir ganz wichtig, dass das VBS sich bewegt und auch probiert, Erleichterungen zu bringen für die Region. Aber es sind 220 Arbeitsplätze auf dem Flugplatz, zwei Ringe. Wir leben hauptsächlich vom Tourismus. Das ist ganz ein wichtiger Zweig. Aber 220 Arbeitsplätze mit einer relativ grossen Wertschöpfung. Wir brauchen diesen Flugplatz aus unserer Sicht. Und in diesem Sinn probieren wir es einzusetzen für ein sinnvolles Nebeneinander.
Wie tut das bei Ihnen, so ganz persönlich als Gemeindepräsidentin von Meiringen, wo einerseits sagt, wir haben so eine schöne Gegend, wir haben den Tourismus, das muss man fördern. Und von der anderen Seite sind Sie Wirtschaftsfrau und müssen auch schauen, dass die Arbeitsplätze bleiben. Verrupft Sie das selber nicht fast?
Es ist extrem schwierig und es ist eine extreme Gratwanderung, die ich jetzt habe versucht zu machen in diesen 4 Jahren, wo ich jetzt Gemeindepräsidentin bin. Das Verständnis auf der einen Seite, so wie ich es vorher gesagt habe, für einen Lärm, der wirklich intensiv ist für die betroffene Bevölkerung, aber auch für den Tourismus. Und eben auf der anderen Seite halt gleich die Wichtigkeit für die Wirtschaft hier in der Region, wo wir nicht können auf die Seite stellen. Und ich denke, dort habe ich versucht, immer die Gratwanderung zu machen, probiert, beide Seiten ernst zu nehmen. Das hat zur Folge gehabt, dass ich in der Regel immer von beiden Seiten angeschossen wurde. Auf der einen Seite haben wir die für einen Flugplatz waren, gesagt, ja, aber jetzt bist du völlig auf Flugplatzgegnerseiten abgedriftet. Und die Flugplatzgegner haben mir immer gesagt, ja, aber du setzt dich gar nicht richtig für uns ein. Und das war für mich am Schluss das Zeichen gewesen, dass ich eben den Grat immer noch verwitscht habe.
Aber was ist das denn? Also, wenn Sie zu oben heim sind, nach so einem Tag, hat es gegeben, dass jemand auch etwa mal einen Drohbrief in den Müllkasten gelegt hat? Oder haben Sie den doppelt abgeriegelt? Oder wie ist das für Sie ganz persönlich?
Also die schriftliche Briefe wirklich in Papierform gibt es heute weniger mehr. Heute macht man das alles per E-Mail.
Aber es passiert.
Das passiert und das bedauere ich auch sehr. Also vielfach schreiben die Leute sehr schnell ihre Verrückte innen und dann drücken wir auf das Knöpfchen senden. Und dann ist noch ein riesen Verteiler, wo man wirklich an Gott und die Welt fast die E-Mail verschickt. Und das hilft der Sache nicht, wenn man das so aufbaust. Aber die Drohbriefe, die gibt's, oder die Reklamationen, die gibt's. Und, das ist nicht immer einfach, das zu verarbeiten.
Was macht ihr?
Zwischendurch habe ich dann mit der Gemeindeschreiberin nach einer schwierigen Sitzung, haben wir unseren Appenzeller genehmigt und, so ein bisschen,
das Ganze
abgespielt. Und, offenbar habe ich jetzt, bei der Geburt, beim Ultraschall, haben sie festgestellt, dass es Gallenstein hat. Also es ist mir wahrscheinlich nicht immer gelungen, den Ärger wirklich genug abzuspielen.
Aber das Kind hat kein Leiden davon getragen vom Appenzeller?
Nein. Also es war schon vor der Schwangerschaft, der Appenzeller natürlich.
Für euch ist das auch nicht ganz einfach, oder? So einerseits eben der Erholungsort ziehen und auf der anderen Seite donnert es ab und zu oben hin.
Ja, für uns ist das ein Riesenproblem und wir haben auch sehr viele Reklamationen. Ich selber habe ein bisschen das Glück, dass mein Geschäftsleiter, Kollege Walter Traufer, die Sache verfolgt und an diesen Sitzungen teilnimmt und versucht, die Interessen von Ballenberg zu vertreten. Es ist für uns wirklich von Jahr zu Jahr jetzt schlimmer geworden und es gibt so unverständliche Sachen. Oder warum muss man zum Beispiel in der Herbstferie, wenn wir noch eine Hauptsaison haben im Oktober, eine Flugschau machen auf der Axalp oben? Das hat ja nicht mit der Schweizer Sicherheit zu tun, Sicherheit vom Luftraum, sondern das ist rein für die eben Leute, die Spass haben an so Zeugs, und die kommen ja ins Zehntausende, glaube ich, und von Deutschland und von weiss nicht wo überall her, für mich völlig unverständlich, aber für die gibt es irgendwo einen Kick, wo man von mir aus gesehen im Ballenberg, wenn es schön ruhig ist und so eine Atmosphäre, wo man von jeglichem Flimmerflippern, wo ringsum herrscht, weg ist, den Kick kommen hier viel besser rüber, wenn ihr da bei dem Fluglärm und dann Wehrschauen auf der Alpen oben.
Gut, jetzt
sind wirklich, ja, ich denke, es sind gegen die 10'000 Leute, die an diesen Tagen in die Region kommen. Wir haben im Winter jetzt eine Sitzung gehabt, wo wir wirklich im Zusammenhang mit den Verhandlungen mit dem Bundesrat Maurer das haben aufgenommen und geschaut, gibt es ein besseres Datum, könnte man es allenfalls hinterher schieben. Derzeit Tourismuskreise, aber auch die Alp, die bewirtschaftet wird dort in dem Bereich, wo geschossen wird, wo war dabei gewesen. Ballenberg ist leider, wäre eingeladen gewesen, ist leider nicht vertreten gewesen an dieser Sitzung. Und dort hat man sich am Schluss gefunden und hat gesagt, nein, es ist trotzdem das richtige Datum. Wir wollen das nicht verschieben, weil es für alle Beteiligten besser passt. Gerade vor allem auch Tourismuskreise hat gesagt, nein, es ist für uns gut, weil es gibt wirklich volle Hotels in dieser Zeit.
Ich glaube, vielleicht kommen wir das paar nach der Flugschau noch in Ballenberg.
Ja, da zweifle ich dran. Ballenberg war nicht dabei, das möchte ich noch schnell sagen. Wir sind auf Sachen immer dabei, wo wir wissen, das nützt nichts, mit denen zu verhandeln. Und das Resultat zeigt, das nützt nichts. Oder es ist ein Frust. Man ist für kompromissbereit und alles, aber von der anderen Seite wird einfach geblockt.
Gut, ich glaube, jetzt an dem Punkt kommen wir nicht weiter. Jetzt würden wir Regionalpolitik machen. Zeigt aber, dass diskutiert wird, dass gelebt wird, dass da irgendwo auch etwas läuft in dieser Gegend. Ich möchte noch mal schnell sagen, dass Sie dir ein Eis hören, persönlich mit der Susanne Huber, Meiringer Gemeindepräsidentin, und mit dem Edwin Huwiler, wissenschaftlicher Leiter vom Freilichtmuseum Ballenberg. Dass das Post abgeht, wo wir jetzt vorher davon hatten. Ich will gerne mit Ihnen so ein bisschen über die Bergseele schwätzen. Ich habe mich so ein bisschen umgelassen, bevor ich da hergekommen bin. Und dann hat es geheissen, also zuerst einmal musst du trinkfest sein im Berner Oberland. Susanne Huber.
Ja. Muss man trinkfest sein, aber ich denke, es ist schon, gerade wenn man Politik ist, ist es von Vorteil, wenn man mal ein bisschen länger bleiben hocken kann. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, mit dem Appenzeller, ja, wenn man der mithalten kann, ist sicher nicht von Nachteil. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass, wenn man mit dem Trinkfest das Bild vermitteln will, dass da wirklich einfach Abend für Abend man irgendwo in den Beizen rumhängt und nur noch trinkt. Ich glaube, das ist nicht so. Aber die Leute mögen es haben, ein Gläschen hinterher zu kippen.
Also bodenständig. Sie sind ja Volkskundler, Edwin Huwiler. Also in der Volkskund geht es nicht nur darum, eben zu wissen, wie die Architektur etc. von zum Beispiel Bauernhäuser gewesen sind, sondern es geht vor allem darum zu wissen, wie haben die Leute was gemacht und warum. Wenn jetzt ihr so als Wissenschaftler müsstet die Meiringer Prinzerseele beschreiben?
Das wäre mir viel Zeichel. Die Trinkfestigkeit, die wird ja vor allem immer wieder an der Walliser suggeriert. Ich war gestern Nachmittag im DRS3 da. Die Quiz-Sendung war ein Walliser und der hat x-mal betont, wie trinkfest er ist. Ich finde, das ist auch ein bisschen ein Mythos. Jetzt, im Melchtal zum Beispiel, in unserer Familie ist praktisch gar nicht getrunken worden. Das heisst, ein Grossonkel, der hat alle, also wir haben das alles fässerweise gehabt, weil wir hätten müssen vorräten, haben wir einen ganzen Säck voll Teig waren, einkaufen, 50 Kilo Säck und so, bei dieser grossen Familie und eben weiter weg zum Einkaufen. Und der hat alle so ein Fässchen Sauermosch gehabt, aber die anderen haben alle den Süssmosch getrunken und natürlich etwa am Sonntag, vor allem im Winter, etwa einen Kaffeeschnaps oder so, aber es ist nicht so viel getrunken worden. Für mich ist eher etwas anderes, was mich im Leben den Dreistieg ein bisschen erschwert hat, war eine ganz andere Kommunikation. Man redet viel mehr nonverbal. Das heisst, man sagt etwas in einem Satz, wo andere 5 Sätze brauchen und tut das einfach in einem bestimmten Tonfall oder mit einer Gestik oder mit einem Blick dazu. Und als ich nachher auf Engelberg in die, kann man fast sagen, Elite-Schule gekommen, weil es sind fast keine Nicht-Akademiker-Kinder dort. Das sind alles so Leute aus Familien, wo ihre Eltern schon oben waren und Ärzte-Kinder und Politiker-Kinder und. Wir sind in unserer Klasse nur 2 aus einfachen Verhältnissen. Und ich habe die Sprache nicht verstanden. Die haben Fremdwörter gebraucht, die ich im Leben noch nie gehört habe. Die haben einen Satz aufgebaut und einen Haufen geschnurrt. Und ich habe gefunden, und mich haben sie nicht verstanden. Ich habe gefunden, ja, ich habe doch das gesagt und die haben mich einfach nicht verstanden. Und das zieht sich auch ein bisschen weit durchs ganze Leben durch. Auch nachher später so in Beziehungen mit Frauen, die wollen, dass Männer viel reden und machen. Und ich finde, ich habe doch das anders ausgedrückt. Hast du das nicht gemerkt? Und das ist recht schwierig von der Kommunikation her. Aber ich bin immer noch froh, nicht so eine Schnorre zu sein. Manchmal tut es schon einfach schnorren, das gibt es natürlich auch. Aber ich bin eher lieber ein bisschen ruhig und ein bisschen beobachten und denke mir meine Sache und sage dann irgendwann 2-3 Sätze dazu, aber das reicht.
Ich staune jetzt gerade wegen Frauen, die das Gefühl haben, man sollte viel reden. Ich denke, das hat vielleicht nicht einmal so viel mit dem Bergler zu tun, sondern generell ein Frau-Mann-Thema zwischen dir, dass man einander nicht so richtig versteht, wie man gerne möchte. Aber ich empfinde das auch teilweise so, dass ich Sachen das Gefühl habe, nein, das habe ich jetzt doch auf einen Punkt gebracht, das habe ich jetzt doch gesagt und merke, nein, da hätte man wahrscheinlich noch 3 Sätze mehr machen sollen. Ich glaube, das ist schon eine Eigenheit, die wir haben im Tal. Was hier beisetzt im Oberhasli, vielleicht teilweise obere Prinzessin, aber das kenne ich zu wenig, darum berichte ich jetzt für das Oberhasli. Was hier ist sicher eine grosse Offenheit, die ich auch immer wieder erlebe, wo man vielleicht eben in einem Tal, das so gelegen ist wie hier, nicht unbedingt geht auf den ersten Blick.
Offenheit aber was gegenüber?
Offenheit andersartige, Offenheit auch, ja, Neuerungen gegenüber. Es ist von mir aus gesehen, aus der Geschichte aus entstanden, dass wirklich mit dem Pass, mit dem Susten, mit der Grimsel, dass man dort wirklich Wanderungsstrem gegeben hat, dass man das ganze Seimertum, wo Waren sind, vom Süden in Norden gebracht worden und umgekehrt, dass das über Grimsel gegangen ist, bei uns nachher gut an Meiringen, Dirchi. Und dann ist doch der eine oder andere geblieben hängen. Hat immer wieder eine Mischung gegeben. Und dann später mit dem Tourismus, das ist immer noch so. Und das nehme ich wirklich auch wahr, dass so das Verknorzete, wo man vielleicht manchmal sagt, der Bergler hat das, das erlebe ich bei uns im Oberhasli wenig. Und das finde ich auch so schön, dass ich dort darf leben, weil das ist wirklich eine Qualität, die wir haben.
Sie sind ja eben von dem Gutannen oben runtergekommen auf Meiringen. Sind die erste Frau im Gemeinderat mit 30. Das ist ja wahnsinnig jung und da hat man gehört auf sie.
Ja, also ich muss das präzisieren wegen der ersten Frau. Ich bin die erste Frau als Gemeindepräsidentin mit 38 nachher. Aber es hat nach wie vor und schon lange Frauen gehabt im Gemeinderat zu Meiringen. Also das ist auch dort aufgeschlossen. Genau, also das kann ich auch sagen. Übrigens im Oberhasli sind 6 Gemeinden und da werden im Moment 3 Gemeinden von Frauen präsidiert. Und wenn wir nachher auf die 29 Gemeinden im Oberland Ost sind wir nachher nur 5 Gemeindepräsidenten von 29 Gemeinden total. Also das auch da mit einer 50%-Quote sieht man, dass die Aufgeschlossenheit da ist.
Regieren Sie dann auch anders?
Bessere Zungen würden sagen, es sind nur Frauen im Oberhasli, weil sonst niemand anders hätte wollen. Aber das lassen wir mal so stehen. Das andere Regieren, das ist für mich noch schwierig. Ich habe viel erlebt, gerade im Mittelland, im ländlichen Gebiet, dass meine Frauen darauf angesprochen haben, was? Du als Frau, Gemeindepräsidentin zu Meiringen, geht dir das? Lass mir auf dich. Und ich bin nie in das Amt eingestiegen und habe gedacht, oh, ich bin eine Frau, ich habe es schwerer, als das ein Mann hätte. Ich habe das irgendwo, für mich war es selbstverständlich, dass ich es anders mache als meine Vorgänger. Aber ob das damit zusammenhängt, dass ich eine Frau bin, würde ich nicht unbedingt sagen. Und vielleicht durch das, dass ich das auch nicht in den Vordergrund gestellt habe, nicht Angst gehabt, dass man mich nicht respektiert, habe ich nie, vielleicht nur ganz selten in einem kleinen Rahmen, aber wirklich in schwierigen Geschäften habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich mehr muss kämpfen, dass man mich nicht ernst nimmt als Frau. Also ist wirklich, ich habe dort nicht grossen Widerstand erlebt.
Gut, Sie haben ja schon früh müssen Lehren herstehen und Verantwortung übernehmen. Sie sind mit 30 Bankdirektorin geworden. Wie wird man das?
Ja, das ist schon, ist wie viel bei mir, ist mir einfach ein bisschen angehört. Und ich habe das nicht gesucht. Ich war verantwortlich für das Rechnungswesen in der Regionalbank zu Meiringen. Und als Verantwortliche im Rechnungswesen als stellvertretende Bankleiter. Und dann hat man wirklich aus heiterem Himmel wegen Unregelmäßigkeiten hat der Verwaltungsrat meinen Chef fristlos entlassen. Und ich bin von einem Tag auf den anderen verantwortlich gewesen nachher als Stellvertreter für die Bank, für die Mitarbeitenden. Und das ist schon so spannend gewesen. Ist irgendwann nachher das Telefon gekommen, Kriminalpolizei gesagt, wir können heute Nachmittag das Büro von dem Chef untersuchen, die uns bereithalten. Und dann war ich bei denen gerade in einer Besprechung mit dem Bankenrevisor. Und der hat gesagt, ja, das geht doch nicht. Und die könnt ihr nicht innen lassen. Und das ist, dann gesagt, ja, also nicht innen lassen geht wahrscheinlich auch nicht. Und habe nicht gelassen, gesagt, muss einfach Mitarbeiter informieren, dass die nicht erstaunt sind, wenn die da plötzlich reinkommen. Und die sind dann wirklich aufgeritzt, die Jacken abgezogen, Pistolen am Rücken. Also es ist schon noch so ein spezielles Gefühl. Und dort bin ich von einem Tag auf den anderen nachher gefordert gewesen, auch gegen aussen zu kommunizieren, aber auch gegen innen die Mitarbeiterführung zu haben. Es war für mich ein wahnsinniger Sprung ins kalte Wasser gewesen, aber auch das Beste, was mir je hätte passieren können. Ich war vorher wirklich so ein bisschen mehr in den Zahlen vergraben gewesen, im Rechnungswesen daheim.
Also die scheiche Buchhalterin.
Ja, also ich war als Kind wirklich auch sehr scheich gewesen. Und das hat mir nachher eine Entwicklungsmöglichkeit gegeben, die wirklich grossartig war. Gleichzeitig bin ich nachher gerade in den Gemeinderat gewählt worden. Das ist alles im gleichen Monat passiert. Und in dem Sinn hat dort schon im 98, Ende 98 nachher auf das 99 mein Leben komplett geändert. Und hat mir so frei gemacht, zu kommunizieren und zu führen, dass ich habe gefunden, nein, ich will mich nicht wieder zurück vollkommen in Zahlen vergraben.
Aber eben, so der Schritt von der scheuchen Buchhalterin zu der Bankdirektorin, die muss rausstehen, die muss wissen, was sie sagt, wenn da plötzlich Kriminalpolizisten kommen, die plötzlich mit anderen Männern in Krawatten und Anzug zu tun hat auf einer öffentlichen Front. Da hat es keine Situationen gegeben, wo sie einfach das Knie schlottern hatten und dachten, Jesus Gotti, was habe ich da eingeritten?
Es hat immer wieder Situationen gegeben, wo ich Knie schlottern hatte. Und das, also noch heute teilweise, vor den ganz wichtigen Sachen, dann schlettert es einfach. Aber es ist, in gewissen Momenten einfach, wenn ich das Gefühl habe, da ist jetzt etwas, das muss ich machen, dann bin ich vorwärts gegangen. Und das ist gerade in dieser Zeit, als ich auf der Bank war, das ist auch die Zeit, in der das ganze Thema Nachrichtenlose Vermögen aufgekommen. Und als kleine Regionalbank, also es haben nachher alle Banken mit sehr nachrichtenlose Vermögen melden. Wir haben ganze drei gehabt in dieser kleinen Regionalbank. Der grösste Betrag war knapp 2'000 Franken gewesen. Und an und für sich haben wir können sagen, das sind alles Auswanderer gewesen, die auf Amerika sind, also Hasler, die sind gegangen. Aber einer von diesen drei, der hat so einen wunderbar hochdeutschen Namen gehabt, also wirklich, wo man hat das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwo wirklich ein Zweiter Weltkrieg und das ist ganz sicher eines von diesen nachrichtenlosen Vermögen, die man sucht, mit eben irgendwie knapp 2'000 Franken. Wir haben die drei eingegeben und dann haben einfach aus der ganzen Welt Leute können den Anspruch stellen und sagen, ich bin vielleicht ein Verwandter von demjenigen, kläre ich das ab. Und das hat nachher irgendwo gegen die 50 gesucht gegeben für den Herrn Fischer, den wir hier auf der Liste haben. Und am Schluss ist dann vor der Bankiervereinigung die Abrechnung präsentiert worden. Das heisst, pro Anfrage, die man hat für ein Konto, muss man einfach einen gewissen Betrag zahlen. Und das hat für unsere Bank gegen die 200'000 Franken gegeben. Für so ein nachrichtenloses Vermögen. Und dann habe ich, wir waren eine RBA-Bank, zu Bern einem Juristen angeleitet und gesagt, was mache ich dir, für uns Banken zu unterstützen? Dann sagt er, ja, ihr seid die Einzige, die so massiv betroffen ist. Es hat vielleicht noch eine im Emmental, die ein bisschen weniger grossen Ausmass, aber das hat die Bankiervereinigung entschieden, das kann man nicht machen. Ich sage, ja, was heisst, kann man nicht machen? Wer hat denn wann entschieden? Wie geht es weiter? Dann sagt er, ja, nächste Woche gibt es da eine Sitzung, die noch orientiert wird. Und dann habe ich gesagt, ja, und wer tut unser Interesse vertreten? Und dann hat er gesagt, ja, er mache das. Und dann hat es bei mir auf Redler, und ich dachte, nein, wenn er sagt, man kann nichts machen, dann macht er sicher auch nichts für uns, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, ob ich auch kommen kann. Dann hat er gesagt, ja, das ist gut. Und dann bin ich auf die Zirch gefahren, dann an diesem Nachmittag, habe drei Folien mitgenommen. Und dort, kann man sich vorstellen, da waren die höchsten Bankbossen von der ganzen Schweiz. Und ich als kleine Regionalbankler bin dort eingetrudelt, natürlich die einzige Frau in dieser ganzen Runde. Und am Schluss, wo sie das Gefühl gehabt, sie die Sache brittelt, habe ich nachher gesagt, ja, aber jetzt möchte ich doch noch das Beispiel von unserer Bank zeigen. Und ich habe nachher aufgezeigt, dass es eben 2'000 Franken sind, dass wir jetzt 200'000 Franken müssen zahlen, das ist dann irgendwo ein ganzer Jahresgewinn gewesen, den wir müssen abliefern. Und am Schluss, also ich bin wirklich mit Knellschlettern in der Pfirche, habe am Schluss erreicht, dass wir noch 45'000 Franken müssen zahlen. Und das ist für mich so das Erlebnis, dass es sich einfach wirklich zwischen Tirche lohnt, auch wenn man das Gefühl hat, es ist aussichtslos, einfach herzustehen und für die eigenen Anliegen einzutreten.
Edwin Huwiler, Sie sind ja zumindest nach der Klosterschule dann auch für Ihre eigenen Anliegen eingetreten. Sie haben die grosse Freiheit geschmeckt und gesagt, so, und jetzt mache ich, was ich will. Und das, was Sie dort hat, davon interessiert, war Afghanistan. Warum?
Ja, das war eigentlich ein Zufall. Ich habe Matura gemacht und habe mir überlegt, 8 Jahre Klosterschule, entweder längt eine lange Reise, wenn ich das verarbeiten kann, oder ich muss eine Psychoanalyse machen. Und dann habe ich so das Geld vom Altar dienen und das meinen Plattenspieler und Platten verkauft, die ich sehr geliebt habe. Das war hart. Und habe nachher 1200 Franken gehabt. Und bin mit einem Kollegen von Engelberg bin ich Richtung Asien gereist und habe gedacht, jetzt gehe ich bis mit Pakistan und nachher mit Indien fahrt ich einen anderen Kulturkreis an und in so 2 Jahren mache ich die nächste Reise. Ich hatte 5 Monate Zeit von der Matura. Damals hat die Uni erst Ende Oktober, Anfang November angefangen und ich habe es wirklich ausgereizt. Ich bin am vorletzten Tag, wo man sich noch einschreiben konnte, bin ich heimgekommen und am letzten Tag, als wir sie einschreiben mit einer Tasche auf Basel, hatte ich keine Wohnung gehabt, bin mich einschreiben und hatte am Abend ein Zimmer gehabt. Und in Afghanistan, ich bin da gar nicht einmal mehr auf Pakistan, bin ich einfach hängen geblieben. Die Bergwelt dort, man sucht immer wieder etwas das Gleiche, was man hatte. die Faszination von diesen Leuten, die nie kolonialisiert worden sind, und der Vielvölkerstaat, wo wir in der Schweiz Waisenknaben sind dagegen, die haben noch viel mehr Völker. Und damals war es noch ein Königreich, wo der König, durch das er so viele Privilegien an verschiedene Leute gegeben hat, das labile Gleichgewicht konnte halten, das ja nachher auf den Kopf gestellt worden ist und wo schwierig oder gar nicht mehr herstellbar ist. Und nachher habe ich auf eine Ethnologie studieren, habe immer parallel dazu geschafft. Einerseits im Völkerkundemuseum in Basel eine Stelle, wo ich viel zu Nacht geschafft habe im Fotolabor. Und meine Eltern haben gesagt, als ich die Matura gemacht habe und Ethnologie studieren habe, haben sie gefunden, ich soll noch Skilehrerpatent machen, dann habe ich wenigstens einen Beruf. Und das war ja so. Ich habe im Winter Skischule gegeben und ein bisschen Semester geschwänzt und Semesterferien ausgereizt. Und nachher hatte ich nach zwei Jahren wieder das Geld gehabt, als Forschung auf Afghanistan zu gehen. Und da waren wir in einem Bergtal oben, 5 Tage zu Fuß von der letzten Straße, in der Nähe von der weltberühmten Lapislazuli-Mine war das. Und auf 2800 Meter in einem Dorf. Und das war wahnsinnig ein Erlebnis dort. Und ich bin dann nachher 7 Mal weitere Mal gegangen, am Schluss 3 Mal noch während dem Krieg, illegal in der Nacht über die Grenzen, über die hohen Pässe im Norden von Pakistan, bis zu 20 Stunden hintereinander gelaufen und 4.500 Meter hohe Pässe überschritten. Und ein bisschen affen, also nicht ein bisschen affen, sondern es war mir langsam immer mehr da oben gewesen, weil je länger wir in die Berge gekommen sind, desto mehr sind so Mullahs, die in Pakistan in extremistischen Schulen ausgebildet worden sind, in die Dörfer gekommen. Vorher war das noch ein normales Leben gewesen, keine Frau verschleiert nicht und konnte mit Frauen zusammen reden und das war kein Problem gewesen. Und jedes Mal, wenn ich oben ist es schlimmer geworden. Und dann habe ich irgendwann gefunden, jetzt reicht es. Und in dem Moment kommt wieder das nächste Angebot, dass ich in die Bauernhausforschung einsteigen konnte.
Und da sind wir jetzt. Und ich stelle mir vor, dass vielleicht Sie, die hier sitzen und an diesem wunderschönen Sonntagmorgen die Natur geniessen, den Gökl hört man auch noch irgendwo im Hintergrund, dass Sie das auch noch den Rest des Tages machen und gehen schauen, wie das aussieht auf dem Wallenberg. Ihnen Susanne Huber, Gemeindepräsidentin von Meiringen, und Ihnen Erin Huwiller, wissenschaftlicher Leiter vom Freilichtmuseum Ballenberg. Danke ganz, ganz herzlich, dass Sie es persönlich gekommen sind. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntag. Merci.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.